Deutschlandfunk Kultur Fazit.
Michael Degen, also 90 ist er geworden und gestorben. Großer Schauspieler auf Bühnen, im Film, im Fernsehen. Die FAZ beschreibt ihn im Nachruf als jemand mit melancholischer Eleganz. Ich glaube, das trifft es ganz gut, melancholische Eleganz. Ein ganz besonderer dieser Michael Degen ist er gewesen. Autor war er auch. Und er beschrieb in seinem Buch »Nicht alle waren Mörder«, wie er als jüdisches Kind in Berlin der Nazizeit überlebte.
Ich war ein Kind. Mein Vater war seit 2 Jahren tot, ist im KZ gestorben. So blieben also meine Mutter und ich allein da und irgendwie haben wir es dann geschafft. Wir haben also Freunde, Bekannte gehabt, die uns in Lauben untergebracht haben, wo es uns gar nicht so schlecht ging. Nicht? Wir haben manchmal im Winter gefroren und so und wir hatten wenig zu essen, aber wir lebten.
Und das Buch machte ihm vieles bewusster, sagte er später.
Danach wurde mir erst mal bewusst, wie ich die ganze Zeit gelebt hatte. Und plötzlich sah ich Menschen, die also über die 70 waren, wenn die auf mich zukamen, mir die Hand geben wollten. Ich war nicht imstande, ihnen die Hand zu geben. Ich wusste nicht, wer war das? Was hat der an seinen Händen?
Die Kindheit von Michael Degen verfilmt hat der Regisseur Jo Bayer. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie erinnern Sie sich an ihn, an Michael Degen? Wie haben Sie ihn erlebt?
Ich habe ihn als sehr feinen Menschen kennengelernt, als Gentleman natürlich, auch als sehr bescheidenen, zurückhaltenden, sensiblen, der überhaupt nicht aufgetrumpft hat, der sehr zurückhaltend war. Und ich muss sagen, er war mir auf Anhieb eigentlich sehr sympathisch, was nicht immer mit Schauspielern so passiert, wenn man sie in der Realität kennenlernt. Aber bei ihm war es eigentlich so, dass das von mir aus eine große Zuneigung war, muss ich sagen. Mhm. Weil einfach seine Noblesse, das kann man ja über nicht so viele Menschen sagen, aber seine Noblesse hat mich beeindruckt und auch seine Bescheidenheit hat mich beeindruckt.
Und haben sich diese Charakterzüge auch darin gezeigt, wie er auf die Verfilmung seiner Kindheit, seiner Jugend geschaut hat? Das ist ja durchaus ein sensibles Thema, wenn jemand dabei ist, wie sein eigenes Leben verfilmt wird, da will man vielleicht eine gewisse Wahrhaftigkeit, hat man eine eigene Vorstellung davon. Wie war diese Zusammenarbeit?
Ja, das ist schon natürlich ein wichtiger Punkt, die eigene Vorstellung. Es gab eigentlich in allen Dingen, auch inhaltlichen Dingen, eine gute Übereinstimmung. Der einzige Problemfall, wenn man so will, war, dass wir in der Besetzung der Mutter wollte Michael Degen am liebsten Martina Gedeck haben. Aber genau zu der Zeit, wo wir drehen wollten, also wir hatten schon gesprochen mit Martina Gedeck, ich kenne sie ja seit langer Zeit, das war eigentlich gut verabredet, aber als wir drehen wollten, hat sich herausgestellt, dass sie in Amerika, ihr erstes Engagement in Amerika mit Robert De Niro hatte und da konnte sie natürlich nicht absagen. Und dann mussten wir die Mutter neu besetzen und da bin ich zum ersten Mal auf Widerstand bei Michael Degen gestoßen, weil er sich die Nadia Uhl, die er blond und blauäugig ist, so gar nicht als seine Mutter vorstellen konnte. Und dann haben wir natürlich mit Maske und Kostüm und allem gearbeitet, um sie seiner Mutter ähnlicher zu machen, dass das optisch stimmt. Und dann hat er gesagt, naja gut, wenn Sie meinen, er hat mir da zwar Vertrauen entgegengebracht, aber war schon ein bisschen skeptisch. Und es war gar nicht so einfach. Einfacher war es, ihn selbst zu besetzen, den Jungen. Der Aaron Alperaz war ein jüdischer Junge, original. Wir wollten unbedingt einen jüdischen Jungen auch haben. Damit war er sofort einverstanden. Mit der Mutter war es dann etwas schwierig. Und ich war dann schon, gebe ich zu, auch etwas aufgeregt, als wir ihm den Film zum ersten Mal gezeigt
ja,
haben.
Ja, der entscheidende Moment, ne?
Dann, der entscheidende Moment, ja. No or go. Und ich kann mich gut erinnern, das war in München im Ari-Kino. Ich muss zugeben, nach dem Film hatte ich wirklich Herzklopfen. Und es war mucksmäuschenstill, er ist sitzen geblieben, er hat nicht geklatscht, ich war hinter ihm. Und dann dachte ich so, jetzt kommt der Point of No Return. Und dann bin ich aufgestanden, weil er ist nicht aufgestanden, er hat auch nichts gesagt, bin vorgegangen. Und dann sehe ich in sein Gesicht und sehe, wie ihm die Tränen über die Wangen laufen. Und dann hat er mich angeschaut, ist aufgestanden und hat mich stumm umarmt. Und da wusste ich, es hat geklappt.
Ja, ein größeres Lob kann man, glaube ich, fast gar nicht bekommen.
Nein, also wir beide waren so berührt, wir waren minutenlang so zusammengestanden. Ja. Und also ich muss sagen, das war für mich ein unvergessliches Erlebnis, weil ich wusste, ich habe es jetzt richtig gemacht. Ich habe mich wirklich bemüht nach Kräften. Ich wollte es auch so ehrlich, so stimmig, so genau machen. Es ist ja mit einem Menschen, der noch lebt und der seine eigene Geschichte sieht, ist es ja unglaublich schwierig. Ja. Ja,
vor allem, Sie erzählen ja die Geschichte auch natürlich für ein breites Publikum und ja nicht nur für ihn, logischerweise.
Das ist ja ein Film, sind ja anderthalb Stunden.
Geht ja gar nicht anders.
Ja. Gut, ich habe im Vorfeld, also während des Drehbuchschreibens, immer mal wieder Szenen geschickt und gesagt, ich würde es so und so machen und so verkürzen und die Figuren weglassen, weil man kann ja nicht alle erzählen. Und habe da eigentlich schon immer sein Einverständnis eingeholt. Aber das sind ja nur Skizzen im Großen und Ganzen. Ja. Und es ist ja etwas anderes, den fertigen Film zu sehen.
Was hat Sie denn an seiner Überlebensgeschichte genau interessiert?
Ich hatte zuvor einen Film über Stauffenberg gemacht. Und Stauffenberg ist halt so der klassische Held, ein Militär und so weiter. Und was ich an seiner Geschichte so toll fand, dass es in Berlin so viele kleine Helden gegeben hat, ohne die er und seine Mutter hätten nicht überleben können. Das fand ich sehr besonders. Und das war auch das, was, habe ich dann festgestellt, in seiner Absicht lag, diesen Menschen in gewisser Weise damit ein Denkmal zu setzen. Diese vielen Menschen, die dazu nötig waren, und es war speziell in Berlin, das ist ja etwas Außergewöhnliches, in keiner anderen Stadt hat es das gegeben. 1943, als die letzte große Vernichtungswelle gelaufen ist, haben in Berlin etwa 6.000 Juden Zuflucht im Untergrund gesucht.
Zum Beispiel auch Hans Rosenthal, ne? Der auch zu dieser Generation der Überlebenden gehört. Ja. Auch jemand, der dann ins Entertainment gegangen ist, bemerkenswerterweise.
Ja. Gut, sagen wir mal, ich glaube, es ist, wenn man das in jungen Jahren erlebt, einfacher zu ertragen, wie wenn das für einen Erwachsenen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er immer die Geborgenheit durch seine Mutter auch hatte. Der war ja ein Kind von 11 Jahren. Und es ist vielleicht dann, ich weiß es nicht, ich kann es nur vermuten, leichter erträglich. Jedenfalls war das in Berlin sehr besonders, dass es so viele Menschen gegeben hat, die die Juden versteckt haben. Das muss man sich vorstellen. Man sagt, es seien etwa 6.000 Juden als sogenannte U-Boote, so nannte man die, in den Untergrund gegangen. Und es braucht für jeden Juden, der sich versteckt hat, in der Regel 7 bis 8 Personen. Die haben ja immer ihre Verstecke gewechselt. Die sind ja nicht an einem Platz geblieben, um diese Menschen zu verbergen. Und das bedeutet, das hat also etwa, man geht davon aus, 10 bis 15.000 Berliner gegeben, die es gewagt haben und so mutig waren und die Zivilcourage besessen haben, diese Juden bei sich aufzunehmen, zu versorgen und zu verstecken.
Ja, und vor allem, das ist ja auch eine Frage, die, glaube ich, auch in seiner Autobiografie immer vorscheint. Also Menschen, die helfen, Mut in einer Diktatur, in einem Regime, ist ja durchaus immer wieder ein auch aktuelles Thema.
Absolut.
Ja, ohne es historische Parallelen herzustellen. Aber immer wieder wird ja diese Frage gestellt, wie würde ich handeln, würde ich helfen und mein Leben aufs Spiel setzen?
Ja.
Haben Sie im Laufe des Films auch verstärkt darüber reflektiert?
Ja, natürlich. Darüber spricht man sofort. Es ist ja selbstverständlich, dass man sagt, wie würde ich mich in dieser Situation verhalten? Hätte ich den Mut, hätte ich diese Risikobereitschaft, wäre ich vielleicht bereit, mich und meine Familie da zu opfern, beziehungsweise eine Strafe zu riskieren und so weiter, oder auch bei den Nachbarn dann. Es ist immer schwer, das theoretisch zu sagen. Natürlich sagt man im ersten Moment, ja, das würde ich, das muss man einfach in so einem Fall helfen. Aber ob es dann wirklich so weit wäre und ob in Abwägung des Risikos, dass man es eingeht, ob man das dann wirklich auch machen würde, ist trotzdem die Frage. Das ist immer schwer zu beantworten.
Ja,
letztlich kann man es nicht beantworten.
Ja, Michael Degen hat ja erst recht spät im Leben seine Geschichte erzählt, auch von seiner jüdischen Identität, eher spät gesprochen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, er hat mir erzählt, seine Mutter hat immer gesagt, wir reden nicht darüber. Das ist vorbei und das verdrängen wir. Darüber reden wir nicht. Und er hat es lange auch selbst verdrängt, bis er dann gedacht hat, na, eigentlich macht es keinen Sinn, das zu verdrängen. Und er hat dann, das ist ja eine ähnliche Vorgehensweise, wie sie auch Spielberg bei Schindlers Liste gewählt hat, er hat dann einfach die positiven Ansätze, nämlich die Menschen, die geholfen haben, ihn zu verstecken, beschrieben und nicht das Böse am Nationalsozialismus, nicht das Böse am Holocaust. Weil ich meine, sein Vater ist ja auch dem zum Opfer gefallen. Ja, der wurde ja im KZ so malträtiert, dass er kurz darauf gestorben ist. Das passt aber auch zu Michael Degen. Ich habe ihn als sehr positiven Menschen kennengelernt. Das war für mich ganz erstaunlich, weil eigentlich würde man denken, solche Erlebnisse hinterlassen so vehemente Traumata, die man ein Leben lang nicht überwinden kann. Ich weiß es nicht, ob es bei ihm in stiller Stunde solche Momente gegeben hat, aber zumindest in unserem Umgang und im Umgang nach außen hat man das eigentlich nie wahrgenommen. Er war ein sehr freundlicher, zugeneigter Mensch, also keineswegs jemand, von dem man denken hätte können, er hat starke Traumata erlebt. Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, längere Zeit in Berlin. Wir haben gesagt, wir wollen uns verabreden und wollen einen ganzen Tag miteinander verbringen, ehe wir uns an dieses Projekt machen. Da waren wir beide zum ersten Mal auch er zum ersten Mal in diesem Stelenfeld, in diesem Denkmal für den Holocaust in Berlin. Und ich vergesse das nie, das war so ein Moment, da habe ich zum ersten Mal bei ihm eine tiefe Betroffenheit erlebt. Und zugleich sind wir uns da sehr, sehr nahe gekommen. Das hat eigentlich fast, würde ich sagen, wenn es denn je eine Form von Eis gegeben hat, das hat das Eis gebrochen auf Anhieb.
Der Regisseur Jo Bayer über Michael Degen, der Schauspieler und Autor, der im Alter von 90 Jahren gestorben ist und seine Kindheitserinnerungen aufgeschrieben hat, wie er in Berlin der Nazizeit überlebt hat, durch viele Helden, die ihm geholfen haben. Nicht alle waren Mörder, so heißt dieses Buch, verfilmt von Jo Bayer und im Moment zum Beispiel bei Netflix zu sehen. Jo Bayer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Mir hat es auch Freude gemacht. Danke Ihnen.